Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich. Meine beiden Gäste kommen eher aus dem ländlichen Teil vom Kanton Zürich. Das sind zum einen Menja Gaflisch. Sie ist Elektroingenieurin, seit kurzem pensioniert. Sie lebt mit drei anderen Parteien im Gründerhaus von der Weberei Weissbrot Zürcher zu Hausen am Albis. Dort inszeniert sie seit 7 Jahren Opern. Im September ist es wieder soweit. Sie lebt mit ihrem Lebenspartner dort und sie hat 2 erwachsene Töchter. Der Ueli Dubs ist mein zweiter Gast. Er ist Ökonom, er ist Jurist, er ist Finanzberater, er ist unter anderem manchmal als Störmetzger unterwegs, er ist Künstler und noch vieles mehr. Der Ueli Dubs ist geheiratet, 55, hat 3 Kinder und lebt in Wollerau. Herzlich willkommen. Ueli Dubs, was für eine Nachricht, was für ein Ereignis von den letzten paar Tagen, letzten Wochen hat Sie am meisten berührt, betroffen gemacht oder beschäftigt?
Es war nicht eine einzelne Nachricht oder Botschaft, es war die Spannung von dieser Woche. Genau vor einer Woche bin ich als Laienprediger auf der Kanzel gestanden, zu lachen. Ich hatte in dieser Woche den ersten Arbeitstag von meinem neuen Geschäftsführer, habe eine neue Firma in Gründung und heute bin ich weltlich unterwegs. Das war die Spannung von dieser Woche.
Wie ist es bei Ihnen, Eva Gaflisch? Haben Sie eine Nachrichtenmeldung, die Sie berührt hat?
Mensch, Eva Gaflisch.
Entschuldigung.
Ich kämpfe ein bisschen mit dem Raum, wo ich dieses Jahr meine Oper mache. Der ist noch relativ stark verstellt. Das ist eine alte Fabrik und es regnet im Moment rein.
Also regnet in den Raum rein?
Ja.
Das heisst, Sie müssen also noch irgendwie am Dach etwas flicken?
Ja, oder abdecken. Es soll nachher abgebrochen werden. Also viel investieren kann man nicht mehr.
Wenn ich jetzt so höre, was Sie sagen, dann ist Euro 08 für Sie beide kein Thema. Also zum Beispiel die Schweiz, die so verloren hat, 2-mal.
Ich freue mich für alle Fans, die das geniessen. Mich interessiert es ein Dreck.
Ui, ach, gerade so.
Mir geht es ähnlich. Ich bin einmal in ein Restaurant Fernsehen schauen und sehr fasziniert war einfach über die Stimmung. Aber ich habe das auch immer noch vor, dort mal dabei zu sitzen.
Also es könnte noch sein, dass in den nächsten 2 Wochen...
Nein, nicht das mal. Irgendwann im Leben noch.
Ah, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja.
Gut, also, dann lassen wir das Thema Fußball. Sie beide haben einen starken Bezug zu Graubünden. Das haben wir gerade vorher herausgefunden. Mensch, Gaflisch, Ihre Grosseltern, also Ihr Grossvater, kommt aus Graubünden.
Mein Grossvater kommt von Trin. Er war einer der ältesten Kinder von 21 und ist dann relativ früh nach Italien ausgewandert, der Zuckerbäcker.
Also ist einer von diesen vielen Zuckerbäckern, ja, die aus der Schweiz im Ausland das Glück gemacht haben. Wo, ja, ist er?
Er war schlussendlich in Palermo gewesen. Und ich habe auch als Kind immer noch Palermo als zweite Heimat erlebt.
Also das heisst, die Zuckerbäckerei haben Sie noch erlebt?
Ich habe die noch erlebt. Also mein Vater hat die nebenbei betrieben. Und ich staune, wie er das gemacht hat. Also er hatte Geschäftsführer, aber die sind langsam, ja, dieser Sache nicht mehr ganz gewachsen gewesen. Wir sind so immer einen Monat in Palermo gewesen,
also
wo ich ein Kind gewesen bin. Ja.
Ihre Wurzeln im Kanton Graubünden?
Meine Nane ist aus Chur gsi, hat sehr intensive Beziehungen gehabt. Sie war eine heruntergekommene Bündnerin gsi.
Ja, was heisst jetzt das?
Man sagt, die besten Bündner leben im Unterland. Die Beziehungen haben einen Haufen Ferien beschert, in Madulein, im Engadin. Wir haben in sehr vielen Dörfern, Schlösser, grossen Häusern haben wir Verwandte in diesem Kanton und meine Seele ist dort daheim.
Aufgewachsen sind Sie aber auf dem Land. Ihr Vater war Pfarrer. Und Sie haben mir gesagt, das hat Sie geprägt.
Das ist so. Ich bin in Zelk aufgewachsen, an der Grenze zum Thurgau. Sehr traditionsreiches Dorf oder am Flecken, sagt man. Und die Jugend in einem Pfarrhaus, das ist etwas ganz Spezielles. Der Beruf und das Familienleben vermischen sich. Und das Schicksal, Freuden und Leiden von einer Gemeinde treffen sich in so einem Haus.
Also haben Sie denn als Bub das mitbekommen?
Selbstverständlich.
Also können Sie sich an Sachen erinnern, die Ihnen geblieben sind? Jetzt, wenn Sie sagen, eben so die Freuden und das Leid.
Ja, bei einem Suizid habe ich geholfen, das Hirn wegzuwaschen. Bei einer blutüberströmten Frau am Morgen, die geschlagen worden ist vom Vater oder von ihrem Mann, habe ich müssen die in Empfang nehmen und einmal das Gesicht abwaschen. Kinder, die verbrannt sind, haben noch eine Nottaufe gebraucht. Das sind die schlimmen Erlebnisse gewesen. Dafür hat es auch einen Haufen lustige Trauvorbesprechungen gegeben, Taufvorbesprechungen, Kirchenfeste, Basar. Das alles hat zum Familienleben gehört.
Sie haben mir gesagt, Sie hätten eigentlich durch die Kindheit, also durch den Beruf von Ihrem Vater, schon früh gelernt loslassen.
Ja, der Tod, das Leid, hat immer dazu gehört. Und das ist das Thema, das unser Leben lang eigentlich berühren sollte. Dass wir lernen loslassen, dass wir die Kunst des Sterbens, die Ars Moriendi, pflegen. Und dass wir uns auch Jungen in saftigen Jahren bereits mit dem auseinandersetzen, dass wenn das letzte Stündchen kommt, dass wir zufrieden zurückschauen können und sagen, es war reichlich gewesen.
Das ist jetzt ja noch ungewöhnlich, wenn man schon als junger Mensch sich mit solchen Sachen beschäftigt. Was hat Sie denn beschäftigt als Kind, als Jugendliche? Es ist gerade schwierig, wenn man so schwer in den
Sachen Ja. Ich bin jetzt eigentlich gerade am Punkt gewesen, wo ich mich damit beschäftigen musste. Aber wenn Sie...
Also mit dem Loslassen?
Mit dem Loslassen, das ist, wo mein erstes Kind gestorben ist. Und wenn ich jetzt zurück in die Kindheit gehe, meine Kindheit, die war in Varisselle gewesen. Mein Vater war Physiker gewesen, meine Mutter Hausfrau. Und ich habe da sehr in den Tag hineingelebt. Ich habe in der Schule eigentlich zuerst nicht mitbekommen, dass man da etwas machen sollte. Ich hatte immer 2,5 und 2,5. Ich hatte eine sehr unspektakuläre Kindheit, wenn Sie so wollen.
Jetzt haben Sie vorher das gesagt, das erste Mal, wo Sie loslassen mussten, das war beim Tod für Ihrem ersten Kind. Mhm. Das ist Ihnen jetzt gerade in den Sinn gekommen, wo Sie das gehört haben?
Ja. Das ist für mich sehr eine neue Dimension gewesen, weil ich bin vorher dieser Dimension nicht begegnet oder eher ausgewichen. Und das hat sehr einen Wechsel gegeben von der Frage, ja, was ist wichtig und was ist planbar und was nicht.
Wenn Sie sagen, es hat einen Wechsel gegeben, hat das dann irgendwie auch etwas bewirkt, sagen wir mal, im Leben direkt, konkret? Dass Sie irgendetwas verändert haben?
Ja, ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, es sei alles planbar.
Sie haben gesagt vorher, Ihr Vater war Physiker. Sie sind, ich glaube, man sagt dem so, ein bisschen eine Vatertochter gewesen. Also Sie haben sich sehr stark beeinflusst, sind Sie von Ihrem Vater. Sie haben auch eigentlich Ihren Beruf so ein bisschen nach dem Vatervorbild gewählt.
Ja, also man kann schon mein Maturzeugnis anschauen und das sieht dann ein bisschen nach dem Vatervorbild aus. Meine Schwestern sagen, du bist Vaterkind gewesen. Jemand muss ja der Sohn sein, wenn keiner rum ist. Wir waren 3 Schwestern gewesen. Und ich hatte so ein bisschen 2 Präferenzen gehabt. Eine, die meinem Vater nicht so gefallen hat, das war Theater, Tanz und Ähnliches gewesen. Und auf der anderen Seite bin ich in den naturwissenschaftlichen Fächern und in der Mathe sehr gut gewesen und habe geholfen, Autoflicken und Ähnliches. Und so ein bisschen diese Fragen haben sich dann auch bei der Berufswahl gestellt, in welche Richtung.
Also Sie sind ein kleines Mathe-Genie gewesen, kann man sagen. Also Sie haben nachher...
Man hat mich so genannt.
Sie haben dann nachher studiert, Elektroingenieurin. Ich nehme an, da hat es nicht viele Frauen gehabt, die das Studium ergriffen haben.
Ich hatte einen schrecklichen Schock am ersten Tag, als ich gemerkt habe, dass ich allein bin. Also ich habe zuerst schon das Maschinenlabor nicht gefunden und den richtigen Hörsaal nicht gefunden und bin dort reingekommen und da sind 200 Knaben gesessen. Und es war ziemlich schrecklich gewesen.
Warum? haben sich die alle auf sie gestürzt?
Nein, nein, die haben da zugelassen, was man ihnen gesagt hat, und ich bin eben zu spät gekommen. Einfach so ein bisschen, schon ein bisschen das Gefühl von Verlorenheit. Und das ist mir dann auch zuerst ein bisschen geblieben. Ich habe wirklich niemanden gekannt. Und sind, ja, Ingenieure sind ja eher ein bisschen stille Leute. Und bis mich dann noch mal einer gewagt hat, anzusprechen und woher ich komme, das ist sicher 2-3 Stunden gegangen. Und dann ist dann ein bisschen umgekehrt passiert. Das haben wir immer alle besetzt und immer alle auf mich gewartet und immer alle geschaut, wie schlagfertig das ich bin, dass ich dann nach der Pause einmal ganz müde war. Und dann habe ich dann den gegenteiligen Weg eingeschlagen und bin dann allein irgendwo angesessen und bin dann fast ein bisschen vereinsamt, ein bisschen, bis ich dann meine Gruppe gefunden habe. Das war ein hartes erstes Jahr gewesen. Und auch natürlich, man hat mir nicht so gezeigt, wenn man es nicht hätte können. Und wie es allen Studienanfängern geht, man hat das Gefühl, man sei total überfordert.
Und die anderen sind alle kleine Genie, ja, und man selber käme überhaupt nicht raus.
Und darum kommt dann die erste Prüfung und dann wird es besser.
Gut, jetzt bei Ihnen ist es ein bisschen anders verlaufen. Ich weiss, Sie haben mir das erzählt, dass Sie ein bisschen ein wilder Kerl waren. Also ein bisschen tun nicht gut. Darf man das so sagen?
Pfarrer Sohn und Müllers Vieh geraten selten oder nie. Es war sicher eine spezielle sozioökonomische Situation als Pfarrer Sohn in einem Dorf. Aber es war auch eine Zeit, in der praktisch niemand einen Fernseher hatte, wo die ganze Dorfjugend Räuber und Police gemacht hat miteinander. Alle sind mit dem Velo unterwegs gewesen. Und da ist es sehr vielmal originell und rauch zugegangen.
Also es war so rauch, dass Ihr Vater einschreiten musste.
Ja, er hat mich irgendwann dann von der Gasse genommen, hat mich zu einem Bauer geschickt am Mittwoch und am Samstagnachmittag, dass ich in besserer Gesellschaft bin und etwas Artiges tun. Und dort im Hobühl, das Elk, habe ich gelernt, Nähe zum Tier, zum Feld, zu der Waldwirtschaft. Das hat mein Leben geprägt, das hat mir einen neuen Sinn gegeben, eine sehr bodenständige Dimension, die ich enorm geschätzt habe.
Sie sind sozusagen Knecht gewesen?
Ja, ich bin dort als Knecht gehen, Zeit sinnvoll einsetzen.
Das ist ja noch speziell. Sie haben, ich nehme an, Sie sind einer der wenigen Ökonomen und Juristen, die das Patent haben, um den Kühen Fußnägel zu schneiden. Oder wie sagt man das?
Klauenpflege.
Genau. Also, wie sind Sie auf das gekommen?
Ich hatte während dem Zweitstudium in Bern als Jurist ein bisschen Zeit gehabt und habe dort mit den Veterinären zusammen im Schlachthaus gelernt, Klauen putzen. Dort kommt es nicht darauf an, wenn man mal zu tief schneidet, dann blüht das Tier, aber es kommt wirklich gleich unter das Messer. Es leidet auch nicht gross. Aber dort habe ich gelernt, Klauen putzen und habe das nachher auch praktiziert.
Macht Sie das immer noch?
Nein. Aber ich kenne es noch.
Sie könnten es noch. Das ist gut, vielleicht können Sie irgendwie anfragen. Ist das eigentlich eine häufige Tätigkeit, die viele Leute können? Das Klauen putzen?
Etliche Bauern lernen selber, mit dem Renet oder mit der Winkelschleifmaschine. Und so der Störklauner, der von Hof zu Hof geht, der wird ein bisschen seltener. Aber weil man das Tier schnell verletzen kann und das einen grossen Schaden geben kann, schaut die Versicherung darauf, dass man eben ein Patent hat, dass man eine saubere Ausbildung hat und die nötige Versicherung.
Da haben Sie aber auch noch etwas anderes gesagt. Sie sind auch noch manchmal als Störmetzger unterwegs, sind aber selber Vegetarier.
Ja, man muss ja nicht alles essen, was man gerne hat. Aber ich habe durch die Ausbildung in der Landwirtschaft auch ein natürliches Verhältnis gehabt zum Tier und zum Nutztier. Und wenn man, ich bin gegen jegliche industrielle Fleischproduktion, aber wenn man ein Tier anständig füttert und haltet und am Schluss anständig auch auf die Schlachtbank führt, dann nachher ist das eine Form von der Einfühlsamkeit und Grundlage für ein gutes Fleisch. Und ich bin der Meinung, dass die Schweizer Landwirtschaft das auch sehr gut pflegt.
Und also das heisst, Sie gehen heute noch ab und zu als Störmetzger?
Ich war schon eine Weile nicht mehr gewesen, aber auch das kann ich noch. Das ist etwas, was man nicht verliert.
Also wie passiert, also wie haben Sie denn das gemacht? Sind Sie irgendwo auf einem Hof gehen metzgen?
Ja. Ich habe Anfragen bekommen und habe geschaut, dass ich 1-2 Metzgen kombinieren kann. Und die Frauen müssen dann ihre Gewürzmischungen vorbereiten für Blutwürst, für Leberwürst. Und dann hat das Ganze stattgefunden auf dem Hof. Etwas, was heute auch weniger praktiziert wird.
Jetzt aber von Beruf sind Sie ja weder Störmetzger noch Klauenputzer. Von Beruf sind Sie eigentlich Finanzexperte. Sie machen haben Sie mir gesagt, Transaktionen, also so Finanztransaktionen. Können Sie kurz beschreiben, was das genau ist?
Einerseits tue ich mit einem Partner zusammen grosse Goldbestände aufkaufen für Notenbanken. Das sind Bestände, die in Hunderte von Tonnen gehen, die nicht über den ordentlichen Goldmarkt laufen, die auch den Preis nicht bewegen. Und auf der anderen Seite tue ich Notengeld zurückführen, auch für Notenbanken. Zum Beispiel hat es noch Dollarbestände rum aus dem Koreakrieg, die in riesen Hallen gelagert sind. Es hat Gelder, wo irgendein, sag jetzt, ein Politiker auf die Seite geschaffen hat, wo da blockiert worden sind. Und irgendwann gibt es Verträge zwischen Notenbanken, zwischen Staaten, zwischen diesen Familien. Und die Gelder müssen nachher physisch bewegt werden. Die werden mit Flügen rumgeflogen, die werden eingetauscht gegen Euro. Und so kommen die Dollar zurück in den Keller von der US Treasury.
Das heisst, Sie gehen ab und zu mit grossen Köpfen voll Geld, fliegen Sie da im Zug umeinander? Oder wie muss man das verstehen?
Nein, wir machen nur die Struktur von diesen Handel im Auftrag von Notenbanken, zusammen mit Geschäftsbanken, Transaktionsbanken. Das ist unsere Art. Also wir sind Schreibtischtäter, haben aber durch das einen Haufen Kontakt zu Notenbank-Governors, zu Staatsoberhäuptern und zu Öl-, Erdgaslieferanten und so weiter. Dort, wo die grossen Dollarmengen anfallen.
Das ist ja eigentlich noch ein heikles Gebiet. Das könnte ja auch so in die Gegend von Geldwäscherei und so gehen. Das heisst, das muss man da irgendwie Lizenzen haben oder irgendwie muss man da bekannt sein, dass jemand seriöser ist? Oder wie läuft das?
Ja, es hat einen Haufen Glünke in dem Markt, einen Haufen bunte Vögel in dem Käfig rein. Die Haifische, die gehen rundherum. Und 99% sind wirklich Letztgefederte. 1% und vor allem eben die offiziellen Stellen, die sind real. Und dazu braucht es Lizenz, sonst ist es Geldwäscherei.
Das heisst also, Sie zählen sich zu welchen Prozent? Zu den 90 oder zu dem 99 oder zu 1%?
Wir sind auf der anderen Seite vom Tisch. Wir sind die Dollar ankaufen, aber sie kommen halt mit sehr viel irrealen, exotischen Anbietern von Dollar zusammen. Und da müssen Sie als Lizenzträger auch garantieren dafür, dass es clean and clear money ist of non-criminal origin.
Also wir kommen nachher noch einmal darauf zurück. Ich nehme an, dass bei so viel Geld, das rum ist, verdient man auch relativ viel. Ich habe vorher Sie angeschaut, Menschen, Gafleisch, dass Sie, die ja so immer auch ein bisschen auf der Geldsuche sind für ihre Opern, wenn man so eine ganze Halle voller Geld, dann könnte man wahnsinnige Opern machen.
Ja, die wären dann ein bisschen anders, als was wir machen. Aber was Sie da von diesen Hallen voll Geld erzählt haben, ist mir natürlich auch in den Sinn gekommen, was ich jetzt wieder alles machen sollte, um eine einzelne Stiftung dazu zu bringen, uns jetzt gleich noch etwas zu geben. Das ist auch gerade eine Pendenz von dieser Woche, die ich vorher vergessen habe.
Also das steht Ihnen jetzt also die nächste Woche noch bevor?
Ja, es sollte noch das Wochenende sein.
Ach, das Wochenende. Jetzt, bei den ersten Opern, die Sie gemacht haben, da treten ja, ich habe nur das Programm angeschaut, da arbeiten ja bis gegen 50 Leute mit.
Also sind denen zwischen 50 und 100, wenn man alle auf und neben der Bühne und in der Küche und in der Administration.
Was haben Sie für ein Budget gehabt bei den ersten?
Bei den ersten Opern haben wir dann schlussendlich 10'000 Franken Budget gehabt. Die Jungen haben 5'000 vorgeschlagen, aber das habe ich dann doch sehr bescheiden gefunden. Und dann haben wir uns auf 10'000 geeinigt mit der Abmachung, sie müssen wenigstens 4'000 selber suchen.
Und das haben sie geschafft?
Das haben sie geschafft.
Also mit 10'000 Franken, und jetzt ist glaube ich die 7. Oper, steht jetzt
die 8.
Die 8. im September. Ist das Budget da immer noch gleich?
Nein, das Budget ist ein Faktor fast 10 höher, aber das ist jetzt eine Ausnahmeoper. Nämlich die wir jetzt auslagern aus unserer Schür nach Affoltern, und ist eine romantische Oper, wo es nur schon fast 60 Leute auf der Bühne hat.
Und das also für 100'000 Franken?
Also mit dem Orchester.
Mit dem Orchester.
Und das für nicht ganz 100'000 Franken.
Aber das heisst, das machen alle gratis mit?
Also es ist, Saläre sind symbolisch bei uns. Also wir haben im Orchester und auf der Bühne hauptsächlich Musikstudenten oder junge Berufsmusiker, also solche, die gerade den ersten Abschluss haben. Und ja, die haben Proben und 10 bis 12 Aufführungen. und die kommen allenfalls 1'000 Franken über. Aber das ist auch eine Novität. Wir haben bis jetzt ein zweistufiges Verfahren gehabt. Man hat ein bisschen etwas bekommen, das kaum die Spesen gedeckt hat. Und wenn wir rausgekommen sind oder noch ein bisschen Führung gemacht haben, hat es dann nur einen zweiten kleinen Gagenanteil gegeben, wenn man dem überhaupt Gagen sagen kann.
Wieso machen die Leute gratis mit?
Ja, da haben wir einfach Glück. Wir haben viele Leute, die gerne kommen und die wiederkommen. Und wir haben eine spezielle Organisation, die sehr familiär ist und wo jeder seinen Anteil machen muss. Also das heisst, wenn man singt, muss man noch viel mehr singen, nämlich Bühnen bauen und während der Probe im Haushalt mithelfen. Dann kommt man noch eine Charge über, eben wie zum Beispiel Sponsoring oder Press. Also es beschäftigen die jungen Leute eigentlich so 2-3 Monate im Sommer, also in der Sommerpause.
Jetzt, Sie leben in Husen am Albis, in so einem riesigen Haus, wo Sie mit 2 Parteien vor vielen Jahren gekauft haben. Und die Oper, die findet in einer Jury drinnen statt.
Normalerweise.
Aber jetzt, heute das ja das erste Mal auswärts. Aber bis jetzt hat es immer in dieser Jury stattgefunden. Das heisst, da wird ja ein ganzes Haus, sagen wir, 3 Monate lang in Beschlag genommen. Oder so stelle ich mir das so vor. Oder wie läuft denn das?
Also sämtliche Nebenräume werden in Beschlag genommen und unsere Wohnung wird in Beschlag genommen. Also indem man einfach zusammen in unserer Wohnung wohnt. Also vor allem die Sänger, Korrepetitoren. So ein Orchester kommt dann noch ein Wochenende. Das geht dann wieder heizabend. Aber wir haben dann so mehr oder weniger einen Lagerbetrieb in unserer Wohnung.
Also eine WG auf Zeit sozusagen?
Ja.
Also wie viele sind, Sie haben, sind etwa 8 Zimmer in diesem grossen Haus. Wie viele Leute haben Sie schon drin gehabt?
Ja, so 10 bis 20 sind einmal da.
Das heisst, ist der Küchentisch eigentlich gross genug, damit alle dort essen können?
Wenn man auszieht und verlängert, dann geht es gerade.
Also man muss nicht in Schicht essen?
Nein. Und es gibt also kein Einzelzimmer mit Bad, wie man sich vorstellen kann.
Sie haben jetzt so schön still zugelassen, Uri Dubs. Wie kommt Ihnen das vor, wenn Sie von so einem Projekt hören?
Ich finde es toll, der Idealismus. Ich finde es toll, dass auch im Säuleamt Kultur gross geschrieben wird, dass auch Besucher mobilisiert werden und dass jemand sein Leben so hingibt und dem widmet. Ich finde das faszinierend.
Sie gelten ja auch ein bisschen als Exzentriker. Sie probieren immer wieder Sachen aus. Unter anderem arbeiten Sie auch als Künstler. Das heisst, Sie suchen Gegenstände auf der Strasse, in den Abfallhalden, irgendwo und arbeiten mit dem. Warum machen Sie das?
Ist einerseits ein Gegenpol zur Hirnarbeit, zur intellektuellen Leistung. Auf der anderen Seite ist es eine unglaubliche Bereicherung. Wenn Sie können, gratis und franco Schrott, Ramsch, Abfall auf der Gasse auflesen und Assoziationen haben. Ich arbeite gewöhnlich zu einem Thema und nachher Kunstobjekte machen aus dem. Was Kunst ist, das definieren Sie selber. Aber es ist auch nicht nötig, um in internationalen Galerien zu verkaufen. Aber ich habe jetzt gerade wieder eine Ausstellung gemacht zum Thema Kuba, zusammen mit einem Wiener Künstler und 2 kubanischen Kunstmalern. Und habe einen Objektzyklus von etwa 40 Objekten gemacht, nur zum Thema Kuba, wo ich schon 10-mal war, bin jetzt ein absolut faszinierendes Land und Volk.
Jetzt aber, können Sie gleich mal beschreiben, wenn Sie so Sachen suchen, was suchen Sie denn? Also laufen Sie, also Sie haben Sachen so eher vom Land oder dann Sachen eben in Städten. Sie haben auch irgendwo geschrieben, Sie tügen sogar eben Trödelläden und Flohmärkte abgrasen. Was suchen Sie denn dort? Also wie gehen Sie dort vor?
Es sind vor allem rostige Sachen, gebrauchtes Holz als Werkzeug. Es sind Plastiksachen, das können Trinkhelme sein, ein Kopf von einem Baby. Es hat zu tun mit Knöcheln, Schädel, Zähnen, Fell, Horn. Aber die Familie hat natürlich einen Horror. Wenn ich einen toten Vogel sehe auf dem Pannenstreifen, dann gehe ich dem schnell die Flügel abnehmen.
Also das heisst, Sie haben zuhause unglaublich viel Zeug, so eben, so von ja, toten Vögeln bis...
Es hat alles.
Wie bewahren Sie denn das Zeug auf?
Das ist sortiert nach Materialien verschiedener Schubladen. Aber wenn zum Beispiel ein Elefantenkiefer da ist, dann muss halt der im Garten raushängen.
Das stinkt nicht, das Zeug?
Nein, das ist alles entweder schon erledigt oder wo meine Mutter die Hüfte operieren lassen hat, da habe ich gesagt, ich hätte gerne ihre Hüftgelenke. Habe die ein Jahr lang vergraben. Da haben die Ameisen und die Würme haben da ihren Teil rausgeholt. Und was zurückgeblieben ist, habe ich in Objekt verwandelt. Und das hat sie jetzt auf dem Zmorgentisch. So als wäre es ein Stück von mir. Ein Objekt heisst der Hüftschmerzfratz.
Es klingt relativ makaber.
Mutter war einverstanden gewesen.
Gut, ja dann. Also man ist sich bei Ihnen schon ein bisschen gewöhnt an so Sachen, dass Sie so ein bisschen schräger Vogel sind, wenn ich das so sagen darf.
Wenn ich jetzt überleite zur Oper, dann nachher gibt es in Südengland ein privates Landgut, heisst Glyndebourne. Und dort wird im feinsten Stil wird Oper gemacht, werden auch junge Talente auf die Bühne gebracht. Und das hat mir immer enorm imponiert. Wir machen das in der Schweiz auch. Wir haben allerdings weder ein Opernhaus noch eine Truppe noch ein Orchester und darum spielen wir nur Pause. Das heisst, wir gehen herrenmässig angelegt und tun wie Glyndebourne, wo es zwei Pausen gibt mit Picknick, tun wir einfach Opernpicknick machen. Das ist eigentlich die Ergänzung zu dem, was Sie machen, Frau Kaffee.
Das fehlt doch Ihnen noch.
Können wir uns zusammentun? Sie tun das Picknick organisieren und ich die Oper.
Das Schöne ist, jeder bringt selber, was er will. Die einen kommen mit dem grossen Tafelsilber, die anderen nur mit dem Picknickkörbli. Also von dem her müssen Sie nur grüne Wiese haben und der Rest findet selber statt.
Sehr gut, dann können wir uns das ja einmal so überlegen. Wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Küchenchef. Wegen dem Sammeln haben wir da auch noch Gemeinsamkeit. Sie sammeln für Ihre Themen. Und ich sammle natürlich auch immer für meine Opern, in dem Sinne auch thematisch. Und so sieht es auch in uns Maestrich entsprechend voll aus.
Also ich habe dort anschauen.
Also sehr vieles von den Requisiten probiere ich im Haus und ums Haus und auch einfach beim Umlaufen zu finden. Das hat vielleicht angefangen, dass wir kein Geld haben für Requisiten und auch, dass ich eine grosse Liebe habe für Requisiten, die im Zusammenhang mit dem Haus oder mit jemandem, den ich kenne, oder mit einem Ort sind.
Also, Sie haben ja eine grosse Wohnung, aber es ist ja jetzt schon gut, es geht nicht mehr so lange bis im September, aber es ist im Grunde noch schon jedes Zimmer voller Gegenstände.
Jedes zum Glück nicht. Es gibt etwa 2, 3, wo es nicht erlaubt ist. Obwohl ich sehr einen geduldigen Partner habe.
Wo das also auch alles mitmacht.
Ja, bis jetzt, ja.
Ich frage mich, Sie haben einen Haufen so Kostüme, die wirklich relativ aufwendig gemacht sind. Wo findet man denn so Sachen?
Das findet man einmal bei Weissbrot Zürich. Das sind die ersten Kostüme, die ich da gefunden habe. Die haben Kleider zurückbekommen wegen einer Reklamation mit dem Stoff. Und ich habe dann, als ich zufälligerweise im Stoffladen war, bei eins gesehen und habe gefragt, ob sie noch mehr von denen haben. Es war so am Ort ein bisschen ausgefranzelt. Und habe dann ein Angebot gemacht für 20 Franken pro Stück. Und sie haben mir dann alle gegeben. Die haben es vor allem dann das erste Jahr angehabt. Und sonst habe ich Brockenhäuser und Bekannte und ein paar, was ist der Plural von Fundus?
Ja, das wäre jetzt. Ich glaube, es ist einfach auch Fundus.
Auch Fundus würde ich auch meinen, wo wir wohlgesinnt oder uns wohlgesinnt sind und wo wir relativ billig Sachen auch holen können.
Also, es könnte noch sein, dass Sie sich mal begegnen auf einem Flohmarkt oder irgendwo im Brocken.
Absolut denkbar, ja.
Was mich bei Ihnen noch Wunder nimmt, wir haben vorher gesehen, Sie haben mit sehr viel Geld zu tun immer. Was haben Sie für ein Verhältnis zum Geld persönlich?
Geld ist ganz eine gute Konserve für Luxus, eine gute Konserve für Zukunft. Also Geld ist enorm wichtig. Ich habe immer mit Geld geschafft und es ist auch gut, Geld zu haben. Ich denke, dass Geld zu haben auch eine enorme Verantwortung gibt. Und das ist die Richtung, die meine nächsten 20, 50, 70 Jahre werden prägen, nämlich humanitäre Stiftungen, Vergabungen, bei diesen armen Teufeln etwas auszulösen, die nicht den Luxus haben, nicht die Ausbildung haben wie wir. Das Privilegium müssen wir ausnutzen, dass wir enorm viel bewegen in dieser Welt.
Was ist für Sie reich? Ab wann ist man reich?
Wenn man über der Existenzminima sind, dann nachher fängt schon der Reichtum an. Und dann fängt auch die Verantwortung an, um etwas abzugeben von dem, was man im eigenen Hosensack reichlich hat.
Jetzt frage ich Sie, sind Sie reich?
Ich bin enorm reich. Ich habe einen unglaublichen immateriellen Reichtum. Ich lebe in einem Mikrokosmos, in einer Gedankenwelt, in einer Vorstellungswelt, die mich so reich macht, dass ich beispielsweise ganz medienabstinent bin. Ich schaue weder Fernsehen noch höre je Radio. Und lebe so in meiner eigenen Welt. Im materiellen Sinn gibt es keinen Grund, mich irgendwie zu beklagen. Und ich habe die Chance, um sehr grosse Sachen jetzt zu bewegen mit Stiftungen.
Also das heisst, dass ein Teil von dem Geld, das Sie verdienen, investieren Sie in diese Stiftungen?
Ja.
Was ich darf schon... Sie haben noch einmal geschrieben, man sollte die Familie, also die eigene Familie, bewahren vor zu viel Geld.
Sicher ein Problem, wenn auf einmal viel auf einem Haufen ist. Gewöhnlich, wenn dann eine Generation stirbt, dass es nachher Jahre, Jahrzehnte lang Erbstreitigkeiten gibt. Das ist etwas, wo man super planen muss. Da gibt es die nötigen Instrumente dazu, mit Stiftungen, mit Aktiengesellschaften und so weiter. Und es ist enorm wichtig, dass die Verantwortung, dass der Umgang mit dem Geld gelehrt sein und dass das in homöopathischen Dosen übergeht.
Sind Sie ein knausriger Vater?
Das müssen Sie Kind fragen, Frau Schneider. Der Freundeskreis tut mich eher als grosszügig betiteln, zum Beispiel, wenn ich ein dreitägiges Fest mache, ohne Unterbruch, in einem Hotel mit 100 Gästen, dann geht das wahrscheinlich nicht unter Knauserung. Und auf der anderen Seite habe ich sicher Eigenschaften, die ich sehr gerne sparen, auch im Kleinen.
Sie sind ja, ich nehme an, auch aus wohlhabendem Haus schon gewesen. Von dort her haben Sie ja das auch erlebt, dass man das einfach Geld rum ist.
Der eine Grossvater war Chirurg, der andere Industrielle in der Textilindustrie. Ich habe beide nicht erlebt, aber es waren sicher gut bürgerliche Verhältnisse gewesen. Wir haben natürlich auch in einem zwinglianischen Sinn gelebt. Geld hat man, aber man zeigt es nicht. Es ist auch nie geredet worden über Geld. Und wir sind immer sehr bescheidene Auto gefahren. Auch wenn wir grosszügig haben können in die Ferien gehen. Aber Geld war bei uns zu Hause nie ein Thema gewesen. Ausser eben, es ist gegangen um Sammeln für Missionswerk für humanitäre Sachen.
Ich mache jetzt einen Schnitt. Sie hören es persönlich auf DRS1. Meine Gäste sind der Uli Dubs und Menja Kaflisch. Menja Kaflisch, ich möchte noch einen Bereich in Ihrem Leben beleuchten, der nicht in der Schweiz gespielt hat, sondern in den USA. Sie sind als junge Forscherin, als Elektroingenieurin, sind Sie nach Kalifornien. Was haben Sie dort gesucht? Ist dort das wissenschaftliche Arbeiten anders als in der Schweiz?
Also zuerst muss ich mal sagen, gesucht habe ich zuerst einmal selber nichts, sondern mein Partner ist dort versetzt worden. Das war die Zeit, in der ich in der Schweiz an der DIS war und eine Vorlesung hatte und gerade Oberassistentin geworden bin. Und eigentlich zuerst wollte ich da bleiben. Wir hatten dann ein bisschen einen Hin- und Herbetrieb gehabt, Zeit lang. Und es hat dann ausgesehen, als ging das länger. Und dann habe ich gefunden, man muss sich manchmal halt einfach entscheiden. Und ich bin dann auch übergegangen. Und habe zuerst einfach mal ein bisschen herumgeschaut, was es da gibt. Wir waren zuerst an der Ostküste gewesen. Das war für mich nicht sehr lang. Sie sind dann an die Westküste über, wo das Radioastronomie Instrument, das er daran geschafft hat, war. Und ich habe zuerst gedacht, ich gehe an die University of California nach San Diego und habe dann aber gesehen, dass das zwei Autostunden sind und mehr oder weniger ein Wochenende Beziehung geworden wäre. Und habe dann gedacht, ich schaffe mich mal ein an Ort. Und habe das Instrument, das dort im Bau war, durchgerechnet und einfach ein bisschen Astronomie gelernt. Und ein bisschen ausgeholfen beim Programmieren.
Also Sie haben sich schon relativ früh als Ihr Partner und Sie haben sich schon relativ früh mit der Computertechnik befasst?
Damals ja, er hat den ersten Minicomputer bei den Elektrotechnikern gehabt und ich den zweiten. Und wenn Sie fragen, was ich dort gesucht habe, ich habe dort mehr gefunden als gesucht. Nämlich eine Kombination von unheimlich interessierter interessanter Arbeit. Lustige Leute, die da so weit draussen in der Wüste an so einem Radioastronomie-Projekt haben können arbeiten. Wir sind im Ganzen 10 bis 20 gewesen, vielmal noch mit ein paar Astronomen, die noch besucht haben und rundum einfach das Naturparadies. Und für mich war das Finden gewesen, das Fokussieren auf eine sehr interessante Arbeit. Leute rundherum, die eine Diskussionskultur haben, die wir da mindestens so im technischen Bereich nicht kennen, sondern dass man sich einfach auf eine Frage einlässt und jeder geht mit einer Handvoll Bücher wieder heim und man streitet, bis man wirklich die Lösung hat. Und wenn es einem manchmal ein bisschen zu viel geworden ist, dann ist man einfach hinten rausgelaufen und hat einen Wüstenspaziergang gemacht, ganz allein. Also für mich völlig paradiesische Verhältnisse. Und die Idee war so von unseren Freunden da, mir wäre es zu viel in the middle of nowhere. Und wer es manchmal ein bisschen zu viel geworden ist, war mein Partner. Und dann sind wir auf San Diego gegangen und haben ein bisschen gegaffet. Leute und wieder einmal Kino und so.
Also Ihnen war es nicht so einsam dort?
Nein. Ich hatte jahrelang Heimweh gehabt.
Also von da aus Heimweh nach Kalifornien. Sie sind 3 Jahre dort geblieben.
Wir sind 3 Jahre dort gewesen und dann haben die Partner im Haus dann angerufen und gesagt, so, jetzt entscheidet euch. Und dann haben wir ewig hin und her gemacht und sind so mit 51-49% dann zurückgekommen. Und ich hatte sehr Mühe gehabt, mich da wieder anzusiedeln.
Sie haben gesagt, es waren so die 3 schönsten Jahre gewesen, dort in Kalifornien. Es war ja auch noch die Zeit gewesen, ich weiss nicht, so noch ein bisschen Hippie-Zeit, oder? Das war ja gerade bei dieser Gegend gewesen, das war schon ein bisschen später gewesen.
Also wir haben vom Hippie so weit nicht viel mit überkommen, vielleicht so, dass es egal war, mit was für einem Fähnchen und Sandalen man am Morgen ist, arbeiten. Also Äußerlichkeiten sind egal gewesen. Der Chef ist gekommen und hat Shorts und das uralte karierte Hemd angelegt und seine Sandalen geflickt. Das war immer die erste Sitzung. Und dabei ist noch der Stationskater gesessen und hat im richtigen Moment seinen Kommentar gegeben.
Haben Sie sich dort frei gefühlt?
Ja. Es hat auch keine Verpflichtungen gegeben. Außer dem Job. Und
also Auslanderfahrungen haben Sie auch, Ueli Dub? Sie sind lang umgereist, Sie haben 16 Jahre für eine Privatbank gearbeitet und sind vor allem unterwegs gewesen. Also das, soviel ich weiss, in Asien, und aber auch in den USA auch.
Ich hatte das Privileg, dass ich zwischen den beiden Studien 2 Weltreisen machen konnte. Ich bin mit 4,5 Kilo im Gepäck, bin ich 2-mal rund um den Erdball herum. Unglaublich bereichernde Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich war später für eine kleine Zürcher Privatbank 3 Jahre in New York gewesen, mit meiner Frau zuerst und nachher mit dem ersten Kind, das dort auf die Welt gekommen ist. Das war im Big Apple inne ein unglaubliches positives Pulsieren gewesen. An der Arbeit enorm interessant, aber auch spannend im Privatleben. Sehr viel Psyche aus Europa. Und das war eine sehr gute Zeit gewesen. Ich bin vorher schon im 1979 an der University of San Francisco, School of Law. Bin später noch im Stanford Executive Program. Die unkomplizierte Art von der amerikanischen Forschung, von der Wissenschaft, hat mich immer fasziniert.
Also, Sie haben jetzt auch wieder das Unkomplizierte. Ja. Was ist denn da so anders als bei uns?
Erstens schneller zu viel. Lockerer, sie gehen ganz offen aufeinander zu. Zweitens hat es eine unglaubliche Internationalität gehabt im Lehrkörper, aber auch unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das hat einfach eine Konjunktion gegeben von jungen, sprühenden Geistern. Manchmal sind Professoren nicht viel älter gewesen als Teilnehmer im Hörsaal. Etwas, was begeistert hat, was man heute länger je mehr auch in der Schweiz findet.
Was können Sie das, ist das bei Ihnen
das
auch genau das gewesen?
Kann ich bestätigen, ungefähr so. Und ich denke, es ist einfach offen, dass man zum Resultat kommt und wie man kommt. Man kann einmal verlieren und einmal gewinnen. Also ich erinnere mich, mit dem Chef hatte ich einmal eine mehrtägige Diskussion gehabt, wo wir sehr, sehr dran sind. Und am Schluss ist er hinterher gelegen und hat gesagt, you won. Und ein anderes Mal hat er gewonnen. Also man ist man redet irgendwie normal miteinander. Und wenn sie sagen, das ist jetzt da auch mehr so, dann kann ich das zum Teil bestätigen und zum Teil, denke ich, können wir noch ein bisschen zulegen.
Sie haben einen sehr lockeren Zugang zur Mathematik. Das ist etwas, so viele Mühe haben in der Schule. Wieso ist das eigentlich so? Warum hat man Mühe mit Mathematik?
Schwierige Frage. Also ich bin durch den Freundeskreis dann mal zum Nachhilfestunden gekommen, vor vielen Jahren, und bin so ein bisschen dran geblieben. Ich denke, zum Teil ist die Schwierigkeit, dass man nicht lernt unterscheiden, was begreifen ist und was zur Kenntnis nehmen ist. Also ich sehe das Problem.
Was ist denn da der Unterschied zwischen begreifen und zur Kenntnis nehmen?
Ui.
Eben, Sie haben es.
Ja, zur Kenntnis nehmen heisst, man sagt einfach mal ja und denkt, jetzt habe ich es gehört. Und begreifen ist, man geht sofort auf ein Beispiel und probiert jetzt das nachzuvollziehen. Und das machen wir in der Schule normalerweise auch so, aber ob das Nachvollziehen dann jedes Kind in dieser Aktivität macht, wie man das sollte oder wie das gut wäre, das bezweifle ich. Also wenn ich denke, die Kinder, die ich da bekommen habe, ui, jetzt geht es dann raus oder hat einen Dreier, da ist es vielmals zuerst so ein bisschen ein Angewöhnen gewesen, langsam wie, ja, wie gehe ich jetzt mit dem, also wie tue ich jetzt das anwenden? Und warum so, ich habe jetzt also fast immer Glück gehabt, dass es dann irgendwann gegangen ist.
Sind Sie gut in der Mathematik, Uli Dubs, in der Schule?
Ich war ganz brillant, aber aha, nur an der Matur. Also, nur an der Matur. Vorher war es immer ein Gräuel. Ich konnte gut können integrieren, differenzieren und die Vektorrechnung begreifen. Und alles andere habe ich nie begriffen. Ich war immer ein Mensch von Sprachen, von Musik, von Farben. Das hat mich fasziniert. Also ich war sicher das Gegenteil gewesen, die andere Hirnhälfte in dem Talent, was
Sie
Mathematik
angeht. Sie hatten keinen Vater, der Ihre Mathe-Noten angeschaut hat.
Das stimmt.
Also ich bin dann irgendwie in die glückliche Lage gekommen, dass ich das Mathe-Genie von der Klasse war. Und wenn man immer sagt, wenn es niemand sagt, dann sagen sie es. Und dann strengen sie sich halt an und dann sind sie gut. Also ich denke, das hat sehr viel auch mit der motivierenden Umgebung zu tun. Und wenn man dann einmal an der Spitze ist, dann will man auch dort bleiben.
Sie haben jetzt gerade also in Ihrer Vorbereitung für die Oper ja müssen Leute aussuchen, die da mitmachen. Also, da gibt es ja, nehme ich an, ein Casting. Auf was schauen Sie bei den Leuten?
Also dieses Jahr haben wir fast kein Casting gehabt. Vor zwei Jahren haben wir sehr einen Wechsel gehabt. Also das Casting wird, ich muss vielleicht kurz sagen, wie bei uns das Casting abläuft. Das ist dann meistens etwa im Februar und dann ist es eiskalt in der Schür, das gibt einmal schon eine Selektion. Und dann muss man eigentlich zuerst ein paar Improvisationen machen, einzelne, stumme und sonnige mit Sprachgruppen, Gruppenimprovisationen. Dann am Schluss muss man in der Stube oben eine Arie singen. Sie haben mich aber nicht das gefragt, sie haben mich gefragt, auf was schaue ich. Ich schaue eigentlich fest, wie in diesen Improvisationen, wenn ich es wiederhole, was da für Veränderungen gehen, wenn ich ein bisschen etwas sage. Weil ich komme ganz verschiedene Leute über, solche, die relativ viel Theatererfahrung haben und solche, die noch nie auf einer Bühne gestanden sind. Und da muss ich einfach einmal schauen, wenn sie etwas zweimal machen können oder wenn sie Input von den anderen überkommen, was passiert dann? Und dann gibt es ganz persönliche Kriterien, die ich ihnen aber nicht schildern kann, dass ich finde, jemand reagiert zum Beispiel gut auf eine Situation, wo etwas schief geht, jemand ist mit mir im kurzen persönlichen Gespräch so, dass ich denke, die Person da ahne ich einfach etwas noch im Hintergrund. Und nachher machen wir mit dem musikalischen Leiter, der ja meistens auch etwa 25 sind, eine Besprechung. Und kommen dann.
Also es muss aber, müssen die Leute auch, also so, was ich raushöre, sie müssen auch so kritikfähig sein und sie müssen auch können in die Gemeinschaft reinpassen, weil es ist ja ein Projekt, wo man ja sehr viel auch muss zusammenarbeiten muss.
Ja, und da geht es dann bis zu der Frage, wenn man gegessen hat, wer hilft, Teller einsammeln.
Ueli Dubs, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, Sie haben lang auch mit Privatkunden zu tun gehabt, da muss man ja auch ein Fingerspitzengefühl haben für die Leute. Auf was haben Sie dort einmal geschaut?
Das Wichtigste ist hören, auch ein intuitives Gespür bekommen, dann sich trainieren versetzen in die Leute, in welchem Kulturkreis leben sie, in welcher Sprache reden sie und denken sie, was sind ihre Sorgen und Nöte. Vielmal haben vermögende Leute das Problem der nächsten Generation. Das kann unternehmerisch sein, das kann sozial sein, das kann kulturell sein, dass sie gewisse Vorstellungen haben, wie die Jugend soll nachkommen, Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Und vielmal läuft es halt auch aus dem Ruder. Drogen, Verschwendsucht und so weiter. Das sind grosse Probleme für vermögende Leute. Und da auch mit einer raffinierten Fragetechnik, die Zusammenhänge herauszufinden, das ist das Faszinosum. Das bedingt aber auch zu reisen, Kunden am Domizil aufzuspüren, ihre Sprache zu lernen und sich so einfühlen und nachher die Lösungen anbieten, die eben passen.
Also, ja. Ja, ich will natürlich noch etwas sagen. Ich habe während meiner Industrietätigkeit natürlich auch relativ viele Leute rekrutiert. Und auf das kann ich natürlich auch zurückgreifen.
Das haben wir natürlich jetzt drüber, das haben wir gar nicht.
Ja, das ist sehr wichtig, lang nur zu sagen, wenn genau. Ich so sage, ich mache es so aus dem Buch, ist das vielleicht auch nicht ganz richtig.
Also Sie haben Teams geleitet damals, ja, wo Sie als Elektroingenieurin gearbeitet haben und haben dort auch müssen Leute aussuchen. Also ja. Das gibt eine Art, so ein bisschen wie ein Erfahrungswert, eine, ja, Erfahrung, die man hat, im Leute, ja, aussuchen. Jetzt sind Sie beide, wir haben jetzt also herausgespürt, Personen mit ganz vielen verschiedenen Seiten, mit ganz vielen verschiedenen Interessen. So zum Schluss jetzt, was haben Sie zum Beispiel noch vor, Mensch, Kaffleisch, so Sie in den nächsten paar Jahren? Gibt es noch ein Projekt, das Sie noch anreissen wollen, das Ihnen so im Kopf rumspinnt?
Ich lebe einerseits ziemlich im Moment, also jetzt ist Opernphase, also Arbeitsphase, ist da mit 63 dann langsam zu Ende gegangen. Und ich will mal noch ein bisschen mehr reisen, weil das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und sonst lasse ich auf mich zukommen, wenn ich das immer mache, was kommt. Ich denke, man hat dann Antenne draussen, für was einem interessiert im Moment. Und wenn man wieder ein bisschen Platz schafft, dann kommt vielmal etwas, also auch wo dann der nächste Schritt ist.
Bei Ihnen, Ueli Dubs, haben Sie noch etwas vor?
Ich habe etliche Projekte. Ich habe ein Buch herausgegeben zum Thema Alpmagie. Ich bin jetzt an einem Schreiben von einem Buch in den letzten Zügen zum Thema Der Tod und das Mädchen. Das ist ein Zyklus, der sich befassen tut mit dem, was wir angespielt haben am Anfang. Mit dem Loslassen, mit dem Tod, der in unserem Alltag ist. Da habe ich eine Serie gemacht von Objekten, von etwa 60 Objekten. Der Al Imfeld hat ein Gedicht wieder geschrieben dazu, hat sich spontan inspirieren lassen. Ein Malerfreund, Peter Rüfenacht, hat Bilder gemalt zum Thema. Zum Beispiel ein Mädchen, wo noch die schwarze Dame hat und der König. Und gegenüber sitzt der Tod, wo Türme und Läufer und alles zusammen auf dem Feld hat. Also sie macht noch 2-3 Züge und dann ist sie matt. Hochinteressant, was er gemacht hat. Daneben mache ich wissenschaftliche Arbeit zu einem sehr speziellen Thema. Das sind Altarkreuze aus der Zeit der Postbyzantinistik. Georgius Laskaris hat zwischen 1538 und 1583 Kreuze geschaffen, Altarkreuze mit Sockel und Tragkreuz. Eins davon kann man sehen, Kloster Disentis, das ist ein spannendes Projekt.
Also gesehen, Sie haben beide noch einen Haufen vor. Ich danke vielmals, dass Sie in die Sendung gekommen sind und wünsche Ihnen und allen, die daher gekommen sind, noch auch einen schönen Sonntag. Danke.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.